Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Wir wollen heute mit euch ins Space Shuttle steigen und in die Vergangenheit düsen. Die virtuelle.
Wir wollen Dinge vernetzen. Fotos haben, wir haben Bücher, wir haben Gipsabgüsse, wir haben Stiche.
Und habt ihr da nicht Schiss, dass die Leute denken, kann ich ja auch zu Hause auf dem Sofa mir alles angucken, dann gehe ich mal lieber nicht hin und spare mir die Eintrittsgelder?
Nee, im Gegenteil.
Also das beste Gegenstück ist das Rijksmuseum in Amsterdam, also die ja wirklich alles hoch auflösend online gestellt haben und dann einfach gesagt haben, die drucken sich den Van Gogh eh aufs Klopapier, dann sollen sie es aber wenigstens in einer ordentlichen Qualität machen, ne?
Wissen ist Macht. Ich habe Zugang zu den Sachen und andere nicht.
Jede Ausstellung muss auch funktionieren ohne Multimedia-Guide. Es muss funktionieren ohne Apps oder Beacons. Also das muss erstmal auch mal funktionieren. Und alles andere ist Zugabe.
Wäre viel besser, wenn man über Internet hätte, wäre es viel besser, ja.
Das stimmt.
Da konnten alle zustimmen. Und hier war diese Aussage aufs Museum gemünzt. Denn am 30. September haben wir uns im Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin getroffen, also in einem riesigen Wissensspeicher, um über digitale Geschichtsschreibung zu sprechen, über das Bild, das wir uns im Netz oder mit digitalen Mitteln von der Vergangenheit machen. Zu meiner Schulzeit gab es dafür eine Bibel in zwei Teilen, den DTV-Atlas zur Weltgeschichte, hellblau, handlich, halbiert in zwei Bände. Geschichte wurde darin linear erzählt, also von bis. Im Netz dagegen finde ich etliche völlig unterschiedliche Angebote. Alle möglichen Gemälde- und Skulpturensammlungen haben sich ins Netz verlängert. Ich könnte, wenn ich vielleicht mal mehrere Jahre Zeit hätte, die kompletten Briefsammlungen verschiedenster Geistestitanen lesen. Es gibt riesige Materialsammlungen, zum Ersten Weltkrieg beispielsweise, aber auch viele lokalgeschichtliche Projekte, bei denen ich, wenn ich wollte, auch mitarbeiten könnte, zur Potsdamer Garnisonskirche, zum Oldenburger Land oder zur Geschichte der besetzten Häuser in Berlin. Neulich, anlässlich des Jahrestages der Urteilsverkündung im Frankfurter Auschwitz-Prozess, bin ich über die Seite auschwitz-prozess.de gestolpert, wo wir 50 Jahre nach den Urteilssprüchen die Mitschnitte der Aussagen von Zeugen und Angeklagten hören können. Und das ist wirklich was anderes, als diese Texte zu lesen. Es gibt viel Geschichte im Netz und es wird immer mehr. Über die Chancen und Risiken der digitalisierten Vergangenheit habe ich am 30. September 2015 im digitalen Salon von Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft mit 4 professionellen Erinnerungsarbeitern gesprochen. Dr. Felix Schäfer ist eigentlich die fleischgewordene Schnittstelle beider Aspekte. Augen auf bei der Studienfächerwahl hat er sich wohl gedacht und dann Archäologie, alte Geschichte und Informatik studiert. In Tunesien, Italien und in der Türkei hat er gegraben und jetzt arbeitet er, bingo, im IT-Referat des Deutschen Archäologischen Institutes in Berlin. Juna Grossmann bloggt auf irgendwiejüdisch.com über jüdisches Leben und jüdische Kultur in Berlin und Deutschland und auch sehr gerne über Gedenkstätten und Museen. Ihren Einträgen nachzuurteilen geht sie als Privatfrau oft und sehr, sehr gerne und ausdauernd in Museen und Stiftungen. Beruflicherseits ist sie auch eine Museumsfrau. Sie arbeitet im Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit. Vorher war sie am Jüdischen Museum in Berlin. Dr. Arnulf Skriber ist der kommissarische Abteilungsleiter der Sammlungen am Deutschen Historischen Museum in Berlin unter den Linden. Er hat als Kurator für verschiedene Ausstellungen gearbeitet und die digitale Verlängerung des DHMs ins Netz angeleitet. LEMO, das lebendige Museum online, ist ein Angebot für alle, die gut aufbereitetes historisches Wissen nicht nur in hellblauen Büchern vermuten. Robin von Hardenberg hat Philosophie studiert, dann Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, eine Produktionsfirma gegründet und dann ein Start-up, Time Traveler Augmented. Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls hat er mit Kollegen eine App entwickelt, die unsere reale Gegenwart in Richtung Vergangenheit erweitert. Wenn ich diese App auf mein Handy oder Tablet spiele und damit die Mauergedenkstätte in Berlin-Mitte besuche, überlagern sich auf meinem Display die Zeitebenen. Ich sehe eine frisch getünchte Häuserwand des Jahres 2015. Und sichtbar wird plötzlich, passgenau darauf projiziert, eine dokumentarische Aufnahme aus der Zeit des Mauerbaus. Der Imagefilm zu Time Traveler Augmented erklärt so:
Reisen Sie 5 Jahrzehnte zurück und erleben zum Beispiel die dramatische Flucht der 77-jährigen Frieda Schulze, die buchstäblich in letzter Minute aus ihrem Fenster in den Westen springt.
Und in der Tat, der Sprung der alten Dame im Jahr 1961 überlagert unsere Gegenwart.
Oder diesen Sprung aus dem 4. Stock.
Und ich sehe einen Mann aus großer Höhe aus dem stuckverzierten Fenster seines Wohnhauses springen. Gott sei Dank in ein großes Sprungtuch der Feuerwehr.
Nach diesem Spaziergang werden Sie den Mauerstreifen mit anderen Augen sehen. Sie werden wissen, was war. Time Traveler macht Sie zum Zeitzeugen.
Sie werden wissen, was war. Time Traveler macht Sie zum Zeitzeugen. Große Töne, finde ich, oder? Ich habe Robin von Hardenberg gefragt, ob das nackte Marketing-Sprech ist oder ob er das ernst meint.
Ich finde, die große Veränderung, die stattfindet, ist, ob du in Schwarz-Weiß eine Aufnahme siehst aus der Vergangenheit und siehst im Fernsehen irgendwo und bist zwar beeindruckt, aber es ist irgendwie abstrakt in der Vergangenheit. Und dann bist du oft an den historischen Gedenkstätten, aber die Sonne scheint und es ist ein grüner Rasen, wo früher der Todesstreifen war, und du kannst auch nicht mehr so richtig die Historie greifen. Aber wenn du jetzt das, was damals passiert ist, plötzlich nicht mehr abstrakt irgendwo siehst, sondern genau aus dem Gebäude siehst, wo es wirklich passiert ist, dann gibt es tatsächlich eine Veränderung. Ich finde, dass beides sich auflädt. Die Aufnahme lädt sich auf und der Ort lädt sich auf, weil du wirklich denkst, verdammt nochmal, das war hier. Hier ist das passiert und hier ist die vorbei und hier. Und so ein bisschen wie bei Das Spiel ist aus, wo man plötzlich die vorangegangenen Generationen um sich herum sehen kann.
Aber um trotzdem nochmal drauf rumzureiten, wenn ich diese 11 Stationen abgeschritten bin mit eurer App, dann weiß ich, was war und habe Zeitzeugenstatus?
Naja, also was schon passiert ist, dass es eine veränderte Wahrnehmung des Ortes stattfindet. Weil es gar nicht so einfach genau zu verstehen, wo war eigentlich die erste Mauer und dann ist sie verschoben worden und wo waren die Gebäude und wo sind die eigentlich geflohen und so. Ich bin da 3 Monate lang gelaufen, bevor ich überhaupt richtig verstanden habe, wie sich die Geografie über die Zeit verändert hat. Und wenn man jetzt da langläuft und wirklich wie durch so eine Glasscheibe in die Vergangenheit guckt und sieht, ach, da war der Straßenzug und hier war die Kirche und so, dann fällt doch ein Groschen. Und ich finde sozusagen dieses Groschenfallen, dieses plötzlich mehr Verstehen, das ist die größte Freude. Und ich finde, ja, das ist also für mich macht das einen großen Unterschied.
Das heißt, es geht ums Personalisieren oder vielleicht Subjektivieren, also auf mich als einzelne Betrachterin zuzuschneiden.
Es wird wirklich anders fassbar, weil man steht ja tatsächlich genau da, wo der Kameramann damals stand. Das heißt, man sieht tatsächlich genau in derselben Perspektive genau das, was man gesehen hätte, wenn man jetzt 20 Jahre zurückgebeamt worden wäre. Und dadurch ist es ein unmittelbares Erleben. Es ist ein bisschen mehr wie ein Beobachten. Es ist nicht mehr sozusagen ein Anschauen, es ist ein ganz klein bisschen, hat man das Gefühl, man würde es selber beobachten. Und das hat aber eine sehr emotionalisierende Wirkung, zumindest auf mich.
Ich denke, emotionalisieren wollt ihr nicht in eurer Datenbank, aber lasst uns vielleicht erstmal verstehen, was ihr macht. Also das Deutsche Archäologische Institut sammelt Ansichten von Objekten und macht die zugänglich oder sagen wir sichtbar in einer Datenbank. Wieso, mit welchem Ziel?
Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass die Archäologie, seitdem sie wissenschaftlich betrieben wird, ist eine in weiten Teilen zerstörende Wissenschaft. Wir graben Dinge aus und wenn ein Loch da ist, dann ist das, was wir da rausholen, weg. Das heißt, wir müssen das sehr genau dokumentieren, um es wissenschaftlich aufzuarbeiten, um es zu verstehen und uns dann der Gemeinschaft zu präsentieren. Insofern spielt die Dokumentation schon sehr, sehr lange eine Rolle und auch die Fotografie zum Beispiel, also ursprünglich dann die Zeichnung, später dann die Fotografie, später dann Gipsabgusstechniken, spielt eine große Rolle. Das heißt, wir haben im DRI, aufgrund dieser Forschungsgeschichte, und das DRI besteht eben seit 1827, große Bestände als Bestände und auch von Beständen, die heute gar nicht mehr existieren, weil sie zum Beispiel kriegsbedingt verloren gegangen sind, also Fotoaufnahmen von Bauwerken, Objekten, Dingen, sowas.
Das heißt, und das Konservieren ist euer Job?
Auch sozusagen, aber also es sind sozusagen unterschiedliche Facetten, aber wenn man sozusagen das Dokumentieren als eine Form der Konservierung versteht, und das kann man so machen, dann kann man sagen, das ist auch sozusagen unser Teil. Und eben durch die digitalen Möglichkeiten ist es eben jetzt das Ziel, diese Bestände, die bei vielen anderen Archiven irgendwo im Keller liegen, sozusagen einfach der Allgemeinheit, der Forschung, der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Jetzt habt ihr eure Datenbank Arachne genannt, Kennen wir so als das schlaue Wort für Spinne, aber eigentlich mythologische Gestalt, begnadete Weberin, die aus Fäden die tollsten Teppiche gemacht hat, toller als jede Göttin, wieso sie dann auch verzaubert wurde und bestraft wurde und verwandelt wurde in eben die Spinne, die nichts anderes zu tun hat, als zu weben. Welche Implikation oder welche Stufe in dieser Metamorphose ist die, auf die ihr euch bezieht im Projekt? Die Weberin oder die Spinne, die echt keine andere Idee hat, als da rumzuweben?
Nee, ich war damals bei der Namensgebung, das war Mitte der 90er, nicht dabei, aber die Idee, die, glaube ich, dahinter stand, war zu sagen, wir wollen Dinge vernetzen. Das ist ja sozusagen auch begrifflich sozusagen dasselbe, so wie die Dinge, wie die Spinne Fäden zusammenführt, wollen wir das auch machen virtuell. Und das war am Anfang, kann man sagen, das war einfach eine Erfassung von Karteikarten und dann von Fotos. Da ist das vielleicht noch nicht so sehr, aber es wird, glaube ich, jetzt deutlicher in den Aktivitäten der letzten Jahre, wo es darum geht, Medien und unterschiedliche Dinge zu vernetzen. Also wir haben auch in anderen Bereichen, in anderen Disziplinen ja das Phänomen, dass wir Fotos haben, wir haben Bücher, wir haben Gipsabgüsse, wir haben Stiche, die sozusagen verteilt sind in ihren jeweiligen Medien. Und jetzt wir eben dazu gehen, diese virtuell zu verknüpfen. Das heißt, wenn ich ein Buch lese und ich habe dazu keine Abbildung von der Statue, die beschrieben wird, klicke ich auf den Link und komme dann in die Arachne-Datenbank. Oder sie dann.
Also die Spinnenhaftigkeit ist erwünscht. Und
genau, sozusagen. Gemein. Also dieses Vernetzte und dieses. Ja. Also trotz allem aber noch eine Ordnung da drin. Also noch ein Spinnennetz hat ja sozusagen eine Struktur und eine Systematik und ist nicht nur ein Knäuel. Das ist so die Idee, glaube ich, auch hinter dem Namen.
Jetzt kommst du, Arnulf, wie gesagt, hier aus der Nachbarschaft, aus dem DHM. Das ist ein Riesentanker, könnten wir sagen, in bester Lage, gut besucht natürlich von Berlinern wie von Touristen. Welche Bedeutung hat bei euch das Netz? Also welche Rolle spielt online fürs DHM?
Jeder Internetauftritt ist natürlich erstmal eine Visitenkarte eines Hauses. Je anspruchsvoller das ist oder je moderner es anmutet, auch technisch und auch vom Design her, desto eher nimmt man auch dieses Museum als ein solches wahr.
Das heißt, bei euch würde ich nicht nur draufgehen, um zu gucken, von wann bis wann haben die denn auf, oder finde ich da noch mehr drüber hinaus?
Na, es gibt sehr viel Informationen, aber natürlich über unsere Ausstellung, auch Hintergrundinformationen, Blick hinter die Kulissen, die Sammlungen werden sehr, sehr intensiv vorgestellt. Auch da manchmal ein Blick hinter die Kulissen, unsere Restaurationswerkstätten. Es gibt immer wieder auch Veranstaltungen, die wir dort mit Bildern zeigen und. Also es hat eine große Rolle und wir haben natürlich auch, weil wir jetzt gerade bei den Datenbanken sind, natürlich auch eine riesige große Objektdatenbank im Netz mit knapp 560.000 Objekten, die wir da online gestellt haben. Eine Riesenarbeit, die dahinter steckt.
Und habt ihr da nicht Schiss, dass die Leute denken, kann ich ja auch zu Hause auf dem Sofa mir alles angucken, dann gehe ich mal lieber nicht hin und spare mir die Eintrittsgelder?
Nee, im Gegenteil. Also die Diskussion ist eigentlich wirklich vor 20 Jahren schon geführt worden, als man nämlich online gegangen ist mit seinen Objekten, die ersten Museen, also unter anderem auch das Deutsche Historische Museum. Da gab es tatsächlich von vielen Museumskollegen die Angst, die sagen, Mensch, warum soll ich tatsächlich noch dahin gehen, wenn es auch alles online einsehbar ist? Aber im Gegenteil, je eher oder je öfter man ein Objekt sieht, sei es im Internet oder sei es in Publikationen, desto eher drängt es die Menschen auch danach, dieses Original zu sehen. Also bestes Beispiel die Mona Lisa. Jeder Mensch kennt sie und trotzdem gehen 5 Millionen Menschen im Jahr in Louvre, nur um die Mona Lisa zu sehen.
Das heißt, die Aura geht nicht kaputt, wenn ich das Abbild, die Vermessungsdaten etc. pp. Online habe?
Nee, eher im Gegenteil, würde ich sagen. Wobei ich als Museumsmensch immer sagen muss, ein Objekt hat keine Aura. Die Aura fühlt eventuell mancher Besucher das, ja.
Juna, was würdest du denn sagen, was kommt dazu, also im positiven Sinne dazu, was gewinnen wir, wenn diese unterschiedlichsten Angebote online gehen?
Ja, zunächst einmal bin ich total dankbar, dass Sie das gesagt haben, weil es gibt tatsächlich diese Diskussion noch, auch in Berlin. Ja, es sind ganz einfache...
Ganz kurz, da muss ich kurz rein. Du hast gesagt, alter Zopf. Und du sagst, die Diskussion gibt es noch.
Ich muss die tatsächlich noch führen, ja.
Okay. Also das ist, kannst du Namen nennen?
Lieber nicht. Okay. Aber es ist wirklich, also es gibt diese Diskussion noch. Man muss den Leuten eben auch immer wieder sagen, dass es längst durch ist und dass es genügend Gegenbeweise gibt. Also das beste Gegenstück ist das Rijksmuseum in Amsterdam, also die ja wirklich alles hoch auflösend online gestellt haben und dann einfach gesagt haben, ja Gott, die drucken sich den Van Gogh aus Klopapier, dann sollen sie es aber wenigstens in einer ordentlichen Qualität machen. Ne? Und also wirklich O-Ton. Ne? Und was wir natürlich dann auch gewinnen, ist, dass wir Barrieren abbauen. einfach für Leute. Nicht nur Barrieren jetzt im üblichen Barrierefreiheitssinn, sondern wenn ich da reingucken kann, wenn ich mir eben vielleicht nicht die Fahrkarte und das Hotel nach Berlin leisten kann, dann kann ich eben dort gucken im DHM. Und vielleicht bin ich dann irgendwann eben wirklich so angeregt, und das passiert ja auch immer wieder, dass ich dann doch irgendwann mal hingehe. Aber es ist eben diese Barrierefreiheit für Leute, die eigentlich nicht die Möglichkeit haben, vielleicht eben auch aus dem Ausland sind. Also dass wir weltweit gucken können, oder gerade bei den archäologischen Datenbanken, wir können weltweit gucken und wir müssen da nicht mehr direkt ins Archiv fahren und wir haben diese Schwelle nicht mehr.
Okay, also wir haben Schwellen abgebaut, wir haben es global verbreitet. Geht auch was flöten?
Nö. Ganz einfach.
Aber nein, was sagen denn die Leute, deren Namen du nicht nennen kannst? Die müssen ja wohl befürchten, mein Haus oder irgendwas
geht kaputt. Also das ist wirklich dieser Klassiker, die Leute würden dann nicht mehr kommen ins Museum, was ja nun eben einfach mal widerlegt ist. Es ist völliger Mumpitz. Jedes Haus, was online gegangen ist mit seinen Beständen, hat im Gegenteil sogar mehr Besucher. Und eben weil es eben anders ja auch wahrgenommen wird, also diese Aura immer, diese verstaubten Museen, also das gibt es ja auch leider noch. Also ich denke schon auch ganz viel Wissen ist Macht, das ist so meins, ne? Und wenn da andere rangehen und vielleicht dann auch nicht so die Fachleute, die Wissenschaftler, sondern eben dann so normale, so Blogger oder so, so unmögliche Leute, dann wird mir da was weggenommen. Und in manchen Bereichen sicherlich auch irgendwie so eine Angst, irgendwie dann die Existenzberechtigung zu verlieren. Mhm.
Also Felix, du nickst so zustimmend verständnisvoll. Begegnet dir das auch, dieser Haltung? Da wird mir das Wasser abgegraben, meine Expertise ist ja nichts mehr wert.
Ja, es gibt das Grundproblem sozusagen, das Wissen ist Macht. Ich habe Zugang zu den Sachen und andere nicht. Also ich kenne das aus ganz anderen Ländern sozusagen auch noch viel extremer, wo es Länder gibt mit Museen, wo selbst im wissenschaftlichen Diskurs, da geht es also gar nicht um die große Allgemeinheit, sondern wo Wissenschaftler aus anderen Ländern nicht die Bestände angucken oder publizieren dürfen oder gar mal 3 Sekunden drauf gucken dürfen. Und das ist in bestimmten Einrichtungen einfach noch da. Ich glaube, das wächst sich irgendwann aus, weil das einfach immer mehr passiert. Und meine Wahrnehmung ist auch immer, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel in England passiert, wie da mit diesen ganzen Dingen umgegangen wird, das passiert hier auch sukzessive. Es gibt eben positive Vorbilder, die zeigen, dass das geht. Und wir haben andere Diskussionen mit Behörden zum Beispiel, wo es auch um die Frage, also das geht dann letztendlich auch in diese Diskussion Open Data Government und solche Geschichten. Da gibt es eben auch Diskussionen, die wir mit Leuten führen, die einen sagen, wir stellen das online, weil das die Sache vereinfacht, weil das auch zum Beispiel im archäologischen Sinne Schutzfunktionen haben kann, und andere sagen, nein, das ist eher eine Gefährdung. Spielen dann auch rechtliche Fragen eine Rolle, das ist nochmal eine ganz eigene Komplexität. Aber es ist noch nicht selbstverständlich. Und insofern muss man einfach weiter diskutieren und mit den guten Beispielen zeigen, dass das geht.
Machen wir. Jetzt haben wir die Bereiche Aura angesprochen, Herrschaftswissen und nichts abgeben wollen. Ich würde gerne mit dir nochmal sprechen, Juna, über den Ort. Braucht Gedenken einen Ort?
Das ist ja immer mein Lieblingsthema. Also
sind wir im Netz im Niemandsland? Wo sind die Landmarken?
Ja, ich sag mal, so im Vorfeld habe ich irgendwo einen Tweet gelesen, irgendwie Gedenken oder auch virtuelles Gedenken geht nur in Verbindung mit einer Institution. Und da sage ich, Mumpitz. Das ist Blödsinn. Also wo fängt das denn an? Wir brauchen keinen Ort. Also wenn wir jetzt wirklich jetzt an jedem Ort irgendwie eine Gedenkstätte hinsetzen oder an jedem Ort, wo irgendwas war, dann eine Tafel anbringen, dann sind wir zugepflastert. Also es gab ja nicht nur eine Zeit, es gab ja auch mehr Zeiten. Und da ist das Internet oder die virtuellen Realitäten ist da eine Chance. Also so als Beispiel, falls die Herrschaften das hören, die Website müsste mal massiv überarbeitet werden. Also die Rekonstruktion der zerstörten Synagogen, ne? Also was die TU Darmstadt war das, glaube ich, damals gemacht hat, eben in 3D-Rekonstruktion, die gibt es ja nicht mehr. Und die werden,
das ist quasi
auch
die Umkehrung meiner Frage. Also Orte, die es nicht mehr gibt, Gebäude, die es nicht mehr gibt, zu erhalten online.
Die kannst du, genau, und du kannst sie sehen und wir werden sie auch nicht mehr haben. Also natürlich werden Synagogen gebaut, aber wir brauchen sie einfach ja effektiv auch nicht mehr in dieser Anzahl und dieser Größe, aber sie sind nicht verschwunden. Und genauso denke ich eben auch, das sind meistens nicht große Webseiten oder großartige designte Webseiten, die sind meistens sogar etwas älter, eben Übersichten zu den Geschichten der deutschsprachigen jüdischen Gemeinden, die es ja auch meistens nicht mehr gibt. Ne? Oder dann eben dann mit dem Ort, da musste ich da vorhin bei der Time Travel App so ein bisschen schmunzeln, wenn wir uns zum Beispiel die Gedenkstätte Bergen-Belsen ansehen, die ja, wenn man da hinkommt, da sieht man ja nichts. Da ist ja nichts mehr. Also ich habe jetzt auch schon von anderen Leuten gehört, das ist eben ein weites Feld, das ist irgendwie wie so ein Park, irgendwie eine Wiese. Und die haben ein bisschen was Ähnliches, ich habe es leider selbst noch nie in der Hand gehabt, entwickelt. Eben
das auch schon angewandt wird?
Das wird angewandt, nicht unumstritten in der Gedenkstätte selber, für Schüler eben auch mit Pads, dass sie in diesen Ort gehen können und quasi eine Rekonstruktion sehen, wie war das da aufgebaut. Und die Rückmeldung von den Schülern ist, dass es unglaublich gut ankommt. Also das ist wirklich erfolgreich und ich glaube, die Gedenkstätte selber war auch etwas überrascht. Das ist mit Institution, aber andersrum geht es eben auch.
Jetzt würde ich dich gerne noch mal fragen, Robin, wie siehst du denn dieses Verhältnis? Du legst ja beides übereinander, den echten Ort und ja, den virtuellen Ort können wir nicht sagen, den Ort in der Vergangenheit, also eine andere Zeitebene. Siehst du das als ein Spannungsverhältnis, echt, virtuell oder authentisch? Oder sagst du, nee, das kommt doch da gut zusammen?
Wir benutzen ja sogar tatsächlich nur dokumentarische Aufnahmen. Insofern ist er sehr wenig virtuell. Man kann natürlich einen Schritt weitergehen und dann 3D-Anmutungen zeigen an verschiedenen Orten. Aber wir machen jetzt nur dokumentarische Aufnahmen. Und das, finde ich, ist kein wirkliches Spannungsverhältnis. Also das ist tatsächlich eine Erweiterung von der Erfahrung. Und erlebst den Ort in einer anderen zeitlichen Dimension. Und das finde ich eigentlich... fallen mir nicht viele Argumente dagegen ein, wenn ich ganz ehrlich bin.
Aber ich habe gesehen, die App ist entstanden in Kooperation mit der Berliner Morgenpost. Eigentlich wäre ja euer Natural Born Kooperationspartner die Mauer Gedenkstätte. In der Bernauer Straße wollten die nicht, konnten die nicht, wolltet ihr nicht?
Es ist so, die Morgenpost war der Kooperationspartner für die Vermarktung sozusagen. Mhm. Wir haben es gemacht mit dem MIZ, also dem Medieninformationszentrum Babelsberg.
Innovationszentrum.
Genau, Innovationszentrum, die uns toll unterstützt haben. Und wir sind natürlich auch zu der Mauer-Gedenkstätte hingegangen, die wir uns auch sehr freundlich geholfen haben und interessiert waren an dem Projekt. Aber das führt jetzt zu weit, die dürfen keine kommerziellen Projekte.
Okay, aber da gibt es nicht generell die Ablehnung, bleib mir weg mit irgendwelchen mobilen Endgeräten oder so?
Nein, überhaupt nicht. Die haben sogar eine eigene mobiles Erfahrbarkeit, sozusagen eine App entwickelt dafür.
Ich war ja Anfang des Monats auf der IFA und habe da den neuesten Scheiß ausprobiert, was in dem Fall so eine VR-Brille war, also Virtual Reality-Brille, und war in der Tat in der Tiefsee und habe auch dieses Erlebnis noch bei mir sehr eindrücklich. Ich Auge in Auge mit Rochen, ein Wal fünfmal so groß wie dieser Saal über mir. Ich muss sagen, ich habe schon vergessen, dass ich da in irgendwelchen piefigen Messehallen rumstehe. Ist das was, worüber ihr nachdenkt? Also wenn wir jetzt mal nehmen antike Stätten wie Myra oder andere, die zerstört werden gerade. Ist das was, wo ihr denkt, das ist dann die nächste Zündungsstufe, diese Städten begehbar, erlebbar zu machen?
Also die Frage ist dann, die ja auch im Raum, also kurz im Raum steht, so virtuell oder analog begehbar zu machen. Und da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden, virtuell mit so einer Brille und so einem 3D-Effekt, das ist, glaube ich, so ein ähnlicher Effekt wie im 3D-Kino. Bei manchen Sachen merke ich, das ist virtuell, das ist ein Bruch. Ich habe das iPad und ich sehe das Reale. Bei einem anderen ist es so intensiv, dass ich glaube, verliere zu merken, dass das eigentlich nur eine Suggestion ist. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Ebene. Das spielt für uns, glaube ich, keine Rolle. Es gibt natürlich Rekonstruktionen von Städten, wo man dann durchfliegen, durchgehen kann, um eigentlich zwei Sachen zu machen. Das eine ist, um Laien, also im Museumskontext zum Beispiel, die Komplexität von Städten, also antike Köln zum Beispiel, zu zeigen und dann zu sehen, diese Ecken sind heute im Stadtbild da wieder zu sehen. Das andere ist, wissenschaftliche Fragen daran zu stellen, also Sichtbarkeiten, Lichtverhältnisse oder andere Dinge, Materialwechsel, Farbigkeit auszuprobieren.
Also solche Sachen werden schon programmiert.
Genau.
Hätte es ja jetzt in der Tat eine politische Komponente, nicht nur konservatorisch, wenn aber nun jetzt diese Städten zerstört werden, zu sagen, es gibt sie nicht mehr physisch, aber wir haben sie im Netz nachgebaut, so gut das geht.
Also das ist auf alle Fälle ein Ersatz für das Verlorene. Das wird ja nicht nur jetzt bei den aktuellen Zerstörungen in Syrien, sondern auch von allen möglichen anderen Plätzen, die einfach nicht mehr da sind. Und da ist es letzten Endes egal, ob die vor einem Monat oder vor 2000 Jahren zerstört worden sind. Jetzt hat es natürlich eine Brisanz, weil unser Geschichtsverständnis, Kulturverständnis und so weiter da stark mit zusammenhängt. Aber ich glaube, das real wieder aufzubauen, nicht das Einzige, was dann auch immer wieder passiert, ist an archäologischen Orten sozusagen es echt zu rekonstruieren, aber aus dem Material und aus dem Stein. Da können dann virtuelle Modelle und sowas helfen, aber eben nicht in dem Sinne sozusagen, dass jetzt völlig sich synthetisch aus 3D-Drucken oder sowas da vor Ort wieder aufzubauen. Mhm. Also wenn, dann passiert das eigentlich immer nur aus Stein mit Materialien, um dann auch die Authentizität möglichst nahe zu kommen. Denn das Material ist ja eine Facette, die dann bei so einer ganz künstlichen Geschichte dann auch verloren geht.
Arnulf, was sagst du als Museumsmensch, Sammlungsleiter? Virtuelle Realität, ist das für euch eine Richtung, in die ihr denkt? Oder würdest du auch sagen, das geht mir dann einen Schritt zu weit weg vom Material?
Naja, virtuelle Realitäten haben natürlich immer auch manchmal etwas mit der Fantasie zu tun. Also wenn es gerade um wiederaufgebaute Städte geht oder Gebäude geht, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man den Museumsbesucher auch nicht etwas vorgaukelt, was vielleicht so gar nicht existent gewesen ist. In Museen versuchen wir ja immer eher, Bilder in den Köpfen der Menschen entstehen zu lassen, weil die sehr viel wirkmächtiger sind als die Bilder virtuellen Realitäten, denen man ihnen vorgibt. Mhm. Andererseits, wenn man zum Beispiel jetzt, oder wenn die HoloLens das verspricht, was, oder das hält, was Microsoft verspricht, also auch das sind wir bei Augmented Reality, dann wäre es sicherlich eine Option für uns, sowas auch mal auszuprobieren, indem man beispielsweise ein Care-Paket hat, was wir im Museum haben, und gleichzeitig kann man eben dann sehen, was in einem solchen Care-Paket ist, und man kann es vielleicht auch selber noch auspacken. Mhm. Also das sind natürlich wiederum ganz, ganz spannende Möglichkeiten, die uns da auch eröffnet werden im Museum.
Ja, und über die finanzielle Umsetzung haben wir dann natürlich auch noch kein Wort verloren.
Das aber ist ganz klar.
Das war ja jetzt auch erstmal nicht die Frage. Jetzt sind ja die Leute, die Gedenken organisieren, sind Leute, wie du einer bist, also Leute aus Museen, Institutionen, Stiftungen oder meinetwegen auch der Bundestag, der sagt, wo, wann, wessen gedacht wird.
Nee, nicht nur. Nee? Nein.
Also wir sprachen vorhin über Herrschaftswissen, die definieren. An die Stelle kommt die Gedenkstätte zu dem Thema, dann und dann wird es eröffnet. Der Bundestag debattiert immer wieder zu bestimmten Stichtagen, DDR-Geschichte zum Beispiel, und schreibt dann damit ja schon so ins Bewusstsein der Menschen ein, wann, wessen und welchen Sachverhalten gedacht wird. Stören dich dann solche Unternehmungen wie die App von Robin, wo du sagst, nee, also das ist eigentlich unser Bier?
Nee, um Gottes Willen, also ohne jetzt da Werbung für die App machen zu wollen, aber die ist fantastisch. Ich meine, Gedenken ist breit gestreut und Gedenken ist in gewisser Art und Weise auch demokratisiert. Ja, und wenn man an die ganze Aufarbeitung meinetwegen der NS-Geschichte denkt, das sind ja nicht Institutionen gewesen oder der Bund gewesen, der hier aufgearbeitet hat, das waren vor allem Geschichtswerkstätten, die es gegeben hat am Ende der 70er, die sich entwickelt haben. Von daher würde ich nicht sagen, dass Gedenken oder auch was Gedenken institutionalisiert ist oder irgendwie politisiert ist, das glaube ich nicht.
Ist euch das entgegengeschlagen bei der Arbeit an der App, dass Leute sagten, ey, wie ist das denn legitimiert, wieso beschäftigt ihr euch damit, das ist ja unternehmerisch gedacht, da möchte einer Geld mitverdienen?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, dass generell, deswegen ist die Diskussion auch so schwierig, dass generell die Leute natürlich aufgeschlossen sind, neuen technischen Möglichkeiten, um Wissen zu vermitteln und eine Erfahrung zu vermitteln. Und das ist eben jetzt ist ein großer Sprung, der da stattfindet. Einmal, dass die Durchsuchbarkeit von Wissen angeht, aber eben auch sozusagen die Aufbearbeitung ganz anders möglich macht. Und eigentlich hatten wir sehr positive Resonanz und viele Leute, die uns unterstützt haben, und das Landesarchiv, was die Materialien uns entgegengebracht haben, und sehr selten, ganz bisschen vielleicht manchmal von Historikern, die schon das Gefühl haben, sozusagen, dass das eigentlich auch wieder eine gewisse Art von Hoheitsgebiet ist, wo man sozusagen nicht als nicht promovierter Historiker eigentlich nichts zu suchen hat. Aber im Großen und Ganzen war eigentlich ein sehr positives Feedback.
Ich frage mich immer noch, ob das zu belächeln ist, diese Haltung, weil es ist ja so, dass so ein gewisses Qualitätsmanagement ja nötig ist. Also man braucht ja eine gewisse Expertise, um historisch zu recherchieren, zu arbeiten und dann auch zu publizieren. Also von daher ist es ja vielleicht nicht so ganz doof zu sagen, da gebe ich das Heft nicht aus der Hand.
Alles kann irgendwie missbraucht werden und wahrscheinlich kann man auch die tollste Augmented Reality Technologie benutzen, um damit was Falsches zu erzählen und so weiter. Aber damit von vornherein zu sagen, deswegen sollte man den Fortschritt und die virtuelle Realität auf Abstand halten, ist, glaube ich, der falsche Schluss daraus. Also natürlich könnte es sein, dass jemand eine Historie vorgaukelt, die so vielleicht nicht stattgefunden hat.
Mhm. Die genauso aber wahnsinnig bildmächtig aufbereitet ist und mich deswegen so flasht.
Aber das ist natürlich auch mit jedem Aufsatz, den jemand schreiben kann oder mit jeder Fotografie, die jemand machen kann. Also sagen, dass man eine Technologie auch missanwenden kann oder zur Fehlkommunikation einsetzen kann, das trifft dann auf alle zu, glaube ich.
Ich glaube, um dann noch das zu bestätigen, unser Bild von der Geschichte ist im weitesten Sinne auch immer auch häufig vorgegeben durch Filme. Ja. Also unsere Vorstellung des Mittelalters ist ganz stark geprägt von einem Robin Hood-Film oder vom Namen der Rose. Früher noch von den sogenannten Sandalenfilmen der 60er Jahre, das Antikenbild, glaube ich, sehr stark geprägt worden.
Ich würde bei dir gerne noch mal in diese Richtung weiterfragen, Anuf. Du hast ja Erfahrung eigentlich auch mit alternativen Erzählprojekten. Wir haben uns schon mal gesehen, ich als Reporterin, du als O-Tongeber, wie das immer so schmucklos heißt, weil es im DHM die Dauerausstellung zur deutschen Geschichte gibt. Und es gab und gibt auch noch ein paar kritische Historikerinnen, die meinten, da kriege ich aber wenig beziehungsweise sehr viel zu wenig zum Thema Kolonialgeschichte erzählt. Die haben einen alternativen Audioguide entwickelt, den konnte ich mir aufs Handy schubsen und damit einfach da reingehen. Früher haben die, glaube ich, sogar auch Führungen bei euch angeboten, ohne zu eurem Haus zu zählen. Und da kann ich dann zum Beispiel landen vor der Vitrine, also Stichwort Kaiserreich, da geht es um Medizin-Nobelpreis für Robert Koch. Und da erfahre ich dann nicht das, was ihr mir erzählt im Haus, sondern höre eben, dass der an einem Medikament geforscht hat gegen die Schlafkrankheit auf einer Insel im Viktoriasee, die ausprobiert hat an Menschen. Und ich habe aus diesem Audioguide mal ein Stückchen rausgeschnitten und das hören wir jetzt.
An den Afrikanerinnen und Afrikanern, die dort interniert wurden, führte Koch Testreihen durch. Er initiierte eine Vielzahl unterschiedlicher Mittel. Das wissenschaftliche Ergebnis war dürftig, das menschliche hingegen dramatisch. Keines der Mittel konnte eine endgültige Heilung herbeiführen. Im Gegenteil litten viele der Behandelten unter Verfärbung der Haut, andere erblindeten oder verstarben. Die Mittel, die Koch erprobte, wurden ihm von unterschiedlichen Pharmaunternehmen zur Verfügung gestellt. Eines dieser Unternehmen ist in der Ausstellung vertreten. Es ist die Firma Bayer, deren Werbeplakat rechts zwischen den Fenstern hängt.
Das bezieht sich auf Exponate, die ihr zeigt, deren Geschichte man aber so oder wahrscheinlich auch nochmal anders erzählen könnte. Wie seid denn ihr im Haus damit umgegangen, dass jemand die alternative Geschichtsschreibung da präsentiert?
Wir sind ein sehr offenes Haus und ich glaube, wir sind auch sehr offen damit umgegangen. Das ist immer richtig, man kann verschiedene Objekte immer unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Bei einer Dauerausstellung muss man eben den Husarenritt, sage ich mal, durch die Geschichte wagen. Wenn man etwas unter einem ganz bestimmten Aspekt betrachtet, hat man natürlich ganz andere Interessen auch hinter Objekten, hinter Personen und all dergleichen. Aber letztendlich muss man sagen, ja, das war auch vollkommen okay, dass wir das gemacht haben. Wie gesagt, ich glaube, wenn man sich das...
Das klingt jetzt so konziliant. Eigentlich denke ich ja schon, also ich will hier natürlich ein bisschen der Spaltpilz sein, dass ihr da mit den Zähnen knirscht und denkt, ja, ist faktisch richtig, nervt aber dennoch.
Ach, was heißt nervt? Ich glaube, dass solche alternativen Sichtweisen oder was heißt alternativen Sichtweisen oder auch Widerspruch, Kritik, hilft mir auch selber, manche Dinge wieder klarer zu sehen.
Und ihr arbeitet ja jetzt auch nach in Sachen Kolonialgeschichte, ne? Ist das also ein direktes Antwortverhältnis zu diesem alternativen Audioguide?
Nein, also dass wir nächstes Jahr eine Kolonial- oder eine Ausstellung zur Kolonialgeschichte machen, das ist eigentlich schon bei uns im Haus geistert das schon lange rum, weil wir 99 schon eine Ausstellung zu Tsingtau gemacht haben, gezeigt haben und auch vor 10 Jahren schon eine zu Namibia, Deutschland. Mhm. Also war die Idee, auch nochmal so eine größere Ausstellung zur deutschen Kolonialgeschichte zu machen, also immer schon im Haus.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Arnulf Skriba vom Deutschen Historischen Museum sagt, nö, wir im DHM haben kein Problem mit Kritik, Widerspruch und alternativen Erzählungen. Ich habe die Zuhörer dann gefragt, ob sie vielleicht Kritik, Widerspruch oder Fragen haben. Hatten sie. Die erste ging an Robin von Hardenberg, der die Mauerfall-App entwickelt hat. Wie sehen die Abrufzahlen der App aus, wollte der Zuhörer wissen.
Bei der Gedenkfeier zur Wiedervereinigung. An dem Wochenende war es extrem hoch, weil sehr viele Leute an der Gedenkstätte waren und wir auch sozusagen vor Ort waren und es vorgeführt haben. Und die Leute haben es gesehen und daraufhin haben sie es runtergeladen und es wurde zigtausende Male an dem Wochenende runter, da war dann, glaube ich, auch die zweit runtergeladenste App, Reise-App Deutschlands im App Store.
Das heißt, die persönliche Vermittlung vor Ort oder die persönliche Ansprache ist dann schon wichtig. Da sind wir so beim Thema Unübersichtlichkeit. Wie komme ich denn sonst zu eurer App?
Natürlich, das ist natürlich ein großes Marketingproblem, weil die Leute natürlich, wenn sie an der Mauergedenkstätte sind und die haben eine halbe Stunde, um sich anzuschauen, dann macht es wirklich total Sinn, das mit der App zu machen, weil es besser versteht. Aber die kommen natürlich aus allen Herren Ländern und wo man die jetzt sozusagen vorher auf die App aufmerksam macht, wenn man nicht vor Ort mit der Gedenkstätte verankert ist, ist gar nicht so einfach.
Mhm. Das heißt, ihr müsst jetzt auf den 30. Jahrestag warten, um mal wieder bombenmäßige Zugriffe zu haben.
Da sind es natürlich Führer und da gibt's, also das geht ja auch immer mehr und man merkt, und die Leute sehen, dass andere Leute es nutzen und so weiter. Aber es ist natürlich eine Frage, wie man die Leute auf die Möglichkeit aufmerksam macht.
Vielleicht Arnulf und Felix, wenn ihr nochmal antworten könntet auf die Frage nach den Zugriffszahlen. Es ist ja auch immer so ein bisschen mirakulöse Geheimwissenschaft. Wie viele Leute waren jetzt, haben da irgendwie mal hingeklickt? Wie lange sind sie denn da auch geblieben? Und korreliert die Zeitspanne, die sie da verbracht haben, auch mit irgendeinem Austausch an Informationen? Mhm. Messt ihr das? Und wenn ja, wie sind die Zahlen?
Kann ich kurz sagen, also diese Arachne-Datenbank, das wird gemessen, wobei ich die Zahlen nicht habe. Die sind aber, glaube ich, auch nicht insofern aussagekräftig, weil es natürlich ein System ist, was zwar jeder nutzen kann, was aber natürlich vor allem in den Fachkreisen relevant ist. Also ist das die Ansprache ist sehr wissenschaftlich und ist also da keine Präsentationsform, die jetzt bewusst sozusagen an das Laienpublikum oder interessierte Öffentlichkeit also ist, dezidiert aufgearbeitet
ist. Nein, ist in keiner Weise aufgesext, das ist quasi ein Index,
ganz genau, es ist ein Wissen, also es ist primär, so wie andere Archive, ein wissenschaftliches Instrumentarium, was online zur verfügbar ist. In dem Kontext, also in dem Rahmen der wissenschaftlichen Fachcommunity, ist es mit einer der größten überhaupt, also ich glaube mit 1 Million Objekte und 1,5 Millionen Fotos oder also sehr groß, sehr vernetzt, aber wenn ich jetzt sage, es sind 5000 Nutzer, dann wäre das für die archäologische Community viel, aber natürlich absolut betrachtet für ein Museum oder für andere ist das natürlich, insofern müsste man es dann da in Bezug setzen. Ich weiß nicht, dazu stecke ich da zu wenig drin, ob man auch, also ein Anknüpfungspunkt wäre natürlich sozusagen, das passiert auch partiell mit den Museen zum Beispiel, weil wir natürlich viele Objekte auch aus Museumsbeständen haben, also jetzt Berliner Sammlung und sowas, da gibt es Projekte, das zusammenzumachen, wie sich dann die Zahlen sozusagen ändern, wenn unsere Ressourcen, das ist ja heute alles möglich, auch auf anderen Webseiten oder Portalen, Europeaner und sowas zur Verfügung stehen. Da bin ich aber selber nicht drin.
Und wie ist das fürs DHM, Arnulf? Kannst du da mit Zahlen kommen?
Also wir haben ungefähr so 500.000 bis 600.000 User im Monat, wobei eben dieses von dir schon angesprochene Projekt LEMO 80% unserer Seitenaufrufe ungefähr ausmacht. Mhm. Es sind in erster Linie eben Schülerinnen und Schüler, historisch Interessierte, die einfach so einen Gang so virtuell durch die deutsche Geschichte machen. Die Objektdatenbank wird dann doch eher von einem Fachpublikum aufgesucht auf der Suche nach tatsächlich Objekten, die sie eben selber für Ausstellungen gebrauchen können. Mhm. Um das vielleicht auch nochmal zu sagen, weil vorhin eben war, warum stellt man auch Objekte in der Objektdatenbank online? Es hat für uns natürlich auch einen ganz praktischen Grund. Also wenn Leute anfragen, was haben sie alles zur Revolution von 1848-49, dann kann man sagen, gucken Sie doch bitte erstmal in unsere Objektdatenbank rein. Und dann können Sie uns eine Liste schicken von den Objekten, die Sie vielleicht dann auch nochmal im Original ansehen möchten. Mhm. Und das haben auch dann eben häufig unsere, ja, manchmal älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstanden, was das dann doch für Nutzen hat, so etwas online zu stellen. Wenn eben nicht die ganzen Besucher und die Forscher bei Ihnen ins Depot reingehen, sondern erstmal das auch ganz viel per E-Mail und per Telefon gemacht werden kann.
Also direkter praktischer Nutzen.
Klar.
Jetzt hatten wir vorhin schon mal das Thema Unübersichtlichkeit oder Wiederauffindbarkeit angesprochen. Es gibt ja logischerweise auch eine Menge Datenfriedhöfe und Datenhalden im Netz. Ist es schlimm, Juna, oder ist das einfach, naja, in der Bibliothek hier über uns stehen wahrscheinlich auch Bücher, die seit 30 Jahren niemand entliehen hat?
Naja, also ich habe eigentlich eine gegenteilige Erfahrung. Ich habe heute nochmal überlegt, also was mir dann eben so begegnet, wenn ich jetzt nur Nutzer bin, nicht Museumsmensch, war Anfang des Jahres im Urlaub in Österreich und plötzlich mitten im Nichts war da ein alter jüdischer Friedhof und da stand auch nichts und dann habe ich halt gesucht. Also ich habe dann rausgefunden, es gab ein Buch, aber dieses Buch war ausverkauft. Das gab es auch nicht in Berlin, in der Bibliothek, aber bis ich wieder zu Hause gewesen wäre, hätte ich es eh wieder vergessen. Also ich habe es dann im Netz dann die Geschichte eben gefunden, aktuell eben der Gemeinden dort, unglaublich spannend. Ich glaube, ich habe sogar drüber geschrieben, weiß ich gar nicht mehr.
Siehst du findest dich selber schon nicht wieder
als Bloggerin. Ja, ich habe ja, als du mich gefragt hast, musste ich ja selber erstmal suchen, ob ich irgendwas dazu geschrieben habe. Ich mache ja auch schon ein paar Tage das Ding. Aber vielleicht ist es eben dann der Vorteil eben bei den Häusern, dass die Museen jetzt die Sachen machen, dass da schon hoffentlich eine Kontinuität ist. Da sind wir wieder beim Problem der Finanzen. Also gerade für kleine Häuser, die haben einfach das Problem, sie kriegen das Geld für die Digitalisierung in Projekten. Das wird auch gut gefördert. Da werden auch extra Stellen dann irgendwie geschaffen, aber eben immer nur befristet. Und dann hat man diese Datenbank, sei es nur eine, also wir haben zum Beispiel jetzt bei uns so ein Projekt mit einer Interviewdatenbank. Und dieses Jahr läuft die Digitalisierung der Dokumente und die werden dann auch miteinander verknüpft, kreuz und quer und alles Mögliche. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, was im nächsten Jahr ist, weil die Stelle ist an diese Dings geknüpft und wir haben auch nicht die Kapazitäten, um uns selber darum zu kümmern. Und also ich finde, da sollte nochmal bei Geldgebern und nachgedacht werden, dass da eine Kontinuität entsteht.
Und Geldgeber und sind Kulturpolitiker? Oder
Kulturpolitiker, es ist ja meistens, also meistens kommt es ja über die Politik und meistens ist auch das Problem, ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir mit Projekten irgendwie arbeiten müssen und das ist ja meistens bei den Museen so. Es wird immer was Innovatives, wird immer gefördert, immer ganz toll und dann kann auch sich der Herr Politiker damit präsentieren. Aber wenn es dann läuft, dann ist aber dann auch schon wieder Ende. Ne? Und Sachen selbst, die gut funktionieren, werden nicht weiterfinanziert. Also es steht schon wieder ein ganz anderes Thema. Was dann, da
rutschen wir schon wieder woanders. Ihr seid mir leider viel zu einig, muss ich sagen. Ja, ich würde ja gerne mal sagen, Felix schüttelt energisch den Kopf, aber das Gegenteil ist der Fall. Er sagt, ja. Wo ich denken würde, ihr mit eurem, du hast ja vorhin gesagt, steinalten Institut, also da wäre Geld kein Thema. Mehr.
Da ist natürlich Geld ein Thema, weil die Aufgaben verändern sich. Also in den Bibliotheken, ob das nun, also wenn man jetzt in den Bibliotheksbereich geht, die haben jetzt zum Beispiel die Herausforderung, wie sie mit digitalen Publikationen umgehen und wie sie mit Forschungsdaten umgehen. Und das sind zwar zum Teil technische Fragen, technische Probleme, also je aufwendiger diese ganzen Anwendungen, Rekonstruktionen und Pipapo werden, desto mehr wird es auch ein technisches Problem. Aber für mich ist es vor allem ein organisatorisches, infrastrukturelles und damit letzten Endes finanzielles Problem. Und das ist eine Diskussion, die sehr stark geführt werden muss, weil es entweder dazu führt, dass ich umschichte, also ich sage mal klassische Bibliothekare in digitale Archivare ummünze, umschule, neu einstelle, oder sagen, es ist eben eine zusätzliche Aufgabe. Also ich glaube, gerade bei den Museen ist es eher eine echte Zusatzaufgabe, weil die alten Objekte ja immer noch da sind und immer noch betreut und kuratiert werden müssen. Dann muss man es entweder woanders hernehmen. Also das ist, oder eben zusätzliche Mittel irgendwo herkriegen. Es ist eine Frage, weil sonst eben die virtuelle Geschichte, über die wir heute reden, wirklich Geschichte ist. Weil sie dann sozusagen nur noch gibt ja auch so nette Seiten, Internet Archive oder sowas, wo ich dann, was auch einen Reiz hat, sozusagen, wie sahen Internetseiten vor 20 Jahren aus und was wird da transportiert, sondern ihre eigene Geschichte. Aber dann ist es eben wirklich.
Das ist ja Meta, zweite Ableitung.
Genau, also es gibt ja auch schon diesen Begriff digitale Archäologie im Sinne der Archäologie in die digitalen Welten und so. Das ist eine echte Herausforderung, glaube ich. Noch.
Wie ist das bei euch? Also ich habe das DHM apostrophiert als dicken Tanker. Der Bund fördert, ich gehe mal davon aus, dass wandern jedes Jahr ein paar Mark 50 rüber. Mhm. Ist das schwierig, da Stellen zu besetzen, wahrscheinlich nicht, Stellen auszuschreiben für einen IT-Kurator? Habt ihr sowas? Jemand, der exklusiv sich um den digitalen Dreh kümmert?
Na gut, wir haben natürlich eine IT-Abteilung.
Ja, im Sinne von, wo klemmt es und wo muss die Strippe rein? Oder im Sinne von, wie denke ich die Ausstellungen ins Netz hinein?
Das auch, Teil dieser IT-Abteilung. Wir haben natürlich eine Mitarbeiterin, die sich um Facebook, um Internet kümmert, was drauf zu sehen ist, twittert. Also da sind wir schon ganz gut aufgestellt, aber wir haben natürlich eben, wir kriegen Geld, aber wir müssen eben auch natürlich viel Geld ausgeben. Insofern, dass wir ja die hunderttausenden Objekte, die wir alleine haben, die wollen auch gepflegt werden, die wollen restauriert werden, konserviert werden und.
Und es werden ja nicht weniger Objekte, wie Arnulf Skriber, der kommissarische Sammlungsleiter des großen Tankers DHM, ausgeführt hat. Noch eine Frage aus dem Publikum. Ein Zuhörer meinte, ja, schön und gut das alles, aber das Podium würde dann doch ziemlich im eigenen nationalen Saft braten. Wie denn solches Wissen nun wirklich global aufbereitet und verfügbar gemacht werden könnte? Nochmal Arnulf vom Deutschen Historischen Museum.
Jede Institution hat seine Aufgabe. Das ist das Deutsche Historische Museum, das ist das Archäologische Zentrum. Wir versuchen natürlich immer auch eine möglichst europäische Sichtweise auch zu vermitteln, diese Geschichte in einen europäischen Kontext zu stellen. Aber der Mensch ist eben auch, oder unsere Besucher sind ja doch auch, haben gewisse Kapazitäten der Aufnehmbarkeit an das, was wir vermitteln. Und sie wollen eben in unser Museum kommen, um vor allem deutsche Geschichte vermittelt zu bekommen. Und da muss es andere Institutionen geben, die vielleicht anderes vermitteln müssen.
Piekst es dich noch, Robin,
ja,
zu antworten?
Ja, ich fand dieses Beispiel, was ihr vorhin genannt habt, das ist doch eigentlich ein wundervolles Beispiel für alles, worüber wir diskutieren, dass es sozusagen Objekte gibt in dem Museum und dass jetzt aber sozusagen die Deutungshoheit dank der Offenlegung im Internet, dass andere Leute sagen können, Moment mal, hier kann man auch eine andere Geschichte erzählen. Und jetzt wird sozusagen eine andere Sicht auf dieselben Objekten möglich. Es wird eine Vernetzung stattgefunden sozusagen von denselben Objekten, aber jetzt mit einer anderen Historie. Und das alles nur, weil die Museen bereit sind, sich zu öffnen, die Objekte zugänglich zu machen und jetzt können andere Leute, die was anderes drin sehen, ihre Meinung dazu auch wieder für andere Leute abrufbar machen. Und das ist auch ein wundervolles Beispiel dafür, wie sozusagen eben nicht es eine Deutungshoheit gibt, sondern dank einer Digitalisierung und dank sozusagen auch der Suchbarkeit, also der Auffindbarkeit dank der Digitalisierung, das ist sozusagen das erstmal das Einfachste und Größte, was noch gar nicht zu Genüge eigentlich unterstrichen würde, was das eigentlich ausmacht. Und insofern ist das für mich ein geniales Beispiel für die Richtung, die dadurch möglich wird.
Wenn wir sagen, erinnern ist menschlich, jeder, der sich erinnern und dann mitteilen kann, ist mittels Digitalisierung auch in der Lage, an diesem Monopol zu kratzen oder es eben vielleicht wie im Beispiel auch zu knacken. Aber Juna, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, nee, genau. Also so
ein Beispiel. Du willst schon wieder zustimmen.
Nein, aber ein Beispiel, was ich wirklich vermisse, was gar nicht gesagt wird, das ist jetzt zwar auch nicht weltweit, aber was ja jetzt seit 2 Jahren läuft, ist dieses Projekt Coding Da Vinci, also wo die Museen wirklich offene Daten auch bleibend ins Netz stellen und jeder, der will, kann damit machen, was er will letzten Endes. Und wir haben nicht die Kontrolle, also wir stellen die Daten da rein und jetzt spreche ich schon in Wir-Form. Und dann geben wir auch die Kontrolle darüber ab. Also da ist schon massiv was passiert. Und natürlich dann die überdeutsche Verknüpfung, die passiert ja schon. Also weil zum Beispiel, wenn wir Geld bekommen für diese Digitalisierung, diese Fördergelder, dann ist damit auch die Verpflichtung, dass das nicht nur bei uns online auf der Webseite steht oder Objektdatenbanken, sondern es geht eben weiter in viel größere Datenbanken, wo dann eben natürlich dann wäre der nächste Schritt, dann machen wir eine Arachne dann weltweit. Also das, aber soweit sind wir noch nicht.
Okay, Felix, du darfst noch, aber bitte kurz, weil es gab noch eine Frage,
ja,
und die möchte ich nicht unterschlagen.
Ich würde den Aspekt aufgreifen, weil ich glaube, zu diesem Digitalen muss man auch immer sozusagen das Reale sehen und sozusagen die Objekte oder auch die Menschen. Der Hintergrund, auf den ich jetzt anknüpfe, ist, wenn wir zum Beispiel jetzt Dinge für Syrien oder sowas machen, virtuell und schön, und wir rekonstruieren das, ist es entscheidend, die Syrer und die Leute vor Ort auch einzubeziehen. Dass die Daten haben, das ist erstmal deren Kultur. Wir können das zwar machen und wir haben vielleicht die Technologie, aber die in der Entwicklung, im Betrieb, in der Dauerhaftigkeit einzubeziehen. Also hier ist es einfach, weil wir das Deutsche Museum haben mit deutschen Objekten. Da ist das sozusagen 1:1.
Aber ja, da muss ich aber auch nochmal den Fuß in die Tür stellen. Da gibt es auch Nationen, die finden, das sind nicht alles deutsche, genau, also Objekte. Sicherlich auch in euren Sammlungen.
Genau, also das ist ja dann auch, wenn wir jetzt die Diskussion um die Elgin Marbles aufführen, das ist aber dann wieder nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber auch im virtuellen Raum müssen wir sozusagen die Leute, denen das, was wir virtuell abbilden, denen das real gehört oder da, wo es real steht, die müssen wir mit einbeziehen. Das ist genauso, auch wenn wir Gedenkorte hier an Orten haben, dann müssen wir die Nachbarschaft auch irgendwie mit einbeziehen, glaube ich.
Sagt Felix Schäfer, der IT-Experte und Archäologe am Deutschen Archäologischen Institut. Er antwortete auch als Erster auf die nächste Frage eines Zuschauers. Der meinte, Abbildungen seien doch schon immer fälschungsanfällig gewesen. Im digitalen Raum aber wären Fälschungen noch einfacher zu bewerkstelligen. Wie könnten wir denn sicherstellen, dass der Blick auf Geschichte objektiv bleibe? Nochmal Felix.
Also ich würde sagen, eine neutrale Geschichte gibt es nicht. Geschichte ist immer erstmal subjektiv. Es gibt vielleicht bestimmte Fakten, die vielleicht auch eine kritische Masse an Leuten gesehen haben, um sie als wahr zu bestätigen. Aber die Frage der Authentizität digitaler Geschichten ist eine virulente. Und ich glaube, es bieten sich einerseits Chancen. Also wir haben zum Beispiel in der Archäologie das Problem, wenn wir Dinge rekonstruieren, wo wir nicht wissen, wie es vorher aussah, gibt es manche Dinge, die können wir relativ klar sagen, wie die aussahen, auch wenn wir sie nicht erhalten haben. Aber manche Dinge sind unklar, sind Hypothesen. Und das kann man im virtuellen Bereich sozusagen eigentlich technisch sehr schön abbilden, wenn man sagt, so hier schwankt es, ich sage mal, ob die Wand jetzt grün oder blau oder rot war, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass da eine Wand war. Das wird leider viel zu wenig gemacht im wissenschaftlichen Diskurs, so wie ich es wahrnehme, obwohl es technisch die Möglichkeit gäbe. Das hängt dann, glaube ich, eher mit der mentalen Disposition zusammen, einfach sagen, hier bin ich unsicher, hier, ich muss nicht als Wissenschaftler sagen, ich weiß alles und ich habe die Wahrheit, sondern hier gibt es Bereiche, hierzu kann ich was sagen, das ist plausibel, hypothetisch klar und andere Dinge sind einfach offen. Da haben wir eine Chance, die, glaube ich, aber noch nicht ausreichend genutzt wird.
Gibt es noch andere Einwände oder Antworten von euch zur Frage nach der Echtheit oder der Beglaubigung von Kunstwerken, von Objekten im Netz, die dann nur per Abbildung zu uns gelangen? Weiß ich nicht, ist euch schon mal vielleicht was aufgefallen beim Surfen, wo ihr dachtet, ob das mal alles so stimmt?
Klar, natürlich. Also immer, wenn irgendwelche Konfliktzeiten sind, dann hast du immer das Problem. Also gerade auf Twitter wird man ja mehr und mehr überflutet mit Bildern und dann wird gleich wieder geretweetet und gar nicht geguckt. Also es gibt ja schon Tools, wo man eben dieses Bild reinstellen kann in der Seite und dann sucht er das Original und dann erfährt man die Geschichte und meistens ist das Bild dann aus einem völlig anderen Zusammenhang und viel älter als der eigentliche Konflikt oder so. Also das hat man jetzt viel in den letzten Jahren mitbekommen, aber das mit dem Schulbuch, da denke ich, da passiert jetzt außerhalb der Virtualität auch ein bisschen was. Also ich beobachte das jetzt auch so langsam direkt mal bei den Unis und bei den Historikern auch, dass die auch mal lernen, irgendwie Quellen zu deuten, die Fotos sind und wirklich da die mal auseinanderzunehmen und zu mal gucken. Also nicht als komplettes Foto, weil ich glaube, der Irrglaube ist ja, egal in welcher Welt, dass Fotos immer die Realität abbilden und das ist ja nun mal einfach Blödsinn. Und wir wissen es ja nun, wie oft und schon früher auch gefälscht wurde. Und das merke ich eben bei den angehenden Wissenschaftlern auch, dass sie jetzt Gott sei Dank immer mehr lernen, das auch mal zu analysieren und nicht einfach so als Tatsache zu nehmen. Und da ist vielleicht ein bisschen Hoffnung für die Geschichtslehrer irgendwann.
Meint die Bloggerin Juna Grossmann von irgendwiejüdisch.com.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ein Zuhörer wollte wissen, wie die Diskutanten die oftmals fehlende Infrastruktur bewerten. Denn wer beispielsweise an der Mauergedenkstätte steht, der braucht doch freies WLAN, um Robins App zu laden. Und wer im Museum steht, der würde vielleicht gerne Online-Angebote zu diesem oder jenem Gemälde nutzen und braucht dann auch freies WLAN. Robin von Hardenberg von Time Traveler Augmented antwortet.
Das stimme ich zu. Es wäre viel besser, wenn man über Internet hätte, wäre es viel besser, ja. Das stimmt. Es gibt ja ein Ziel in Berlin, ein freies WLAN-Netz zu haben. Und es
beginnt auch nicht erst seit gestern.
Und das wäre natürlich toll. Also wenn du an einer Straße, aber auch am Brandenburger Tor und so weiter, würde das natürlich irrsinnig helfen, die zusätzlichen Informationen überall in der Stadt abrufbar zu machen. Und das ist, ich meine, da muss man vielleicht mal sagen, dass das vielleicht grundsätzlich was ist, was kommen wird, ist, dass man irgendwann mal eben nicht mehr bei Google sucht, sondern dass man was rausholt und dann hat man einen Browser und dann kann man einfach um sich herumschauen und sehen die Informationen, die einem jetzt an dieser Stelle nützlich sein könnte, direkt verankert sozusagen in der Welt, die man da draußen sieht. Und das ist natürlich, das wird von einem irrsinnigen Nutzen sein. Dafür wird man dann sozusagen ein frei zugängliches Internet auch brauchen.
Ja. Also sprich, die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit, fasse ich mal so zusammen.
Ja, aber ich glaube, es geht mit großen Schritten darauf zu.
Wie ist das bei euch im DHM? Wenn ich da surfen möchte, kann ich das mit meinem
WLAN? Ja, wir haben im Deutschen Historischen Museum haben wir komplett WLAN, also frei. Und das wird auch durchaus von einigen tausend Menschen pro Monat auch eifrig genutzt, ja. Mhm.
Und die Museen, Stiftungen, Einrichtungen, die du besuchst, du wanderst
ich
ja durch
viele. Ich hatte gerade gestern wieder eine Diskussion dazu tatsächlich, weil ich es nicht fassen kann, dass man in Museen immer noch darüber diskutieren muss, dass man für den Besucher WLAN anbietet. Aber man muss es diskutieren mit so den irrsinnigsten Argumenten irgendwie. Und dann, wenn man eben sowas anführt, ihr wart ja mit die Ersten da in Berlin, dass es natürlich funktioniert und dass es eine Selbstverständlichkeit ist, außer in Deutschland. Wir hinken ja immer hier mit allem irgendwie ein paar Jahre hinterher in der Museumswelt. Und dann aber auch teilweise mit Kollegen aus Häusern, die man bisher vielleicht auch eher innovativ wahrgenommen hat und dann noch diskutieren muss. Ja, aber dann stehen die ja die ganze Zeit mit ihren Handys. Ja, meine Güte, ich kann den Besucher doch nicht verbieten, mit seinem Handy in einer Ausstellung zu stehen. Das benutzt er so oder so, ob ich da nur WLAN habe oder nicht. Aber ich kann ja trotzdem das Angebot machen und das als Haus eben auch positiv sehen. Sei es nur, dass ich irgendwelche Apps auch vom Haus anbiete, gibt es ja auch viele Häuser, die das machen, dass man sich das runterladen kann über ihr WLAN. Ich glaube, hier im Tränenpalast, im Haus der Geschichte, die haben eigenes WLAN, wo man allerdings dann nur ihre eigene App runterladen kann, aber trotzdem immerhin. Und in anderen Häusern gibt es das halt nicht. Und da müssen die Leute mit ihrem womöglich dann noch über Auslandsflat da irgendwie Daten rum. Also ich finde, eigentlich ist es indiskutabel. Aber ich denke, in ein paar Jahren kommt das auch in den Museen. Irgendwann in Berlin, dann haben es alle verstanden. Und ich denke, es ist für die Häuser nur vom Vorteil, also in allen Aspekten. Ne? Und man kann auch viel mehr anbieten. Bis jetzt macht man das dann meistens so, wenn man größere Sachen hat, dann Multimedia-Guides hat man halt eigene Geräte und bietet das dann nicht so einfach so an. Aber da kommen dann auch wieder so viele Geschichten mit, ja, Urheberrechten und Angst, und die können das missbrauchen. Also Angst ist immer ein großes Problem noch.
Du hast gerade gesagt, in Deutschland hinkt da die Diskussion sowieso dem internationalen Kontext hinterher. Ich habe genau zu dem Bereich noch was gefunden. Ich weiß gar nicht, ob wir es anschließend noch diskutieren müssen. Ich glaube, über eine Sache, die ich bei dir gelesen habe, bin ich in einen anderen Blog gekommen und von da zur Tate Gallery, und die sagt über sich selbst, sie wollen Verständnis für zeitgenössische Kunst fördern, also das ist quasi ihr Bildungsauftrag, deswegen sind sie da. Und to achieve this, digital will need to become a dimension of everything that Tate does. Also eine Dimension von allem, was wir machen. Ist das hier auch state of the art, oder würdet ihr sagen, in 5 bis 10 Jahren vielleicht, Felix?
Wir versuchen das, wobei wir aber auch sozusagen die Frage der Digitalität und der Anwendung auch ein limitierender Faktor ist in den Ländern, in denen wir arbeiten. Also wenn wir Nordafrika oder Nahe Osten gehen, da ist eben WLAN und so nicht das selbstverständlich. Und da wird dann die freie Verfügbarkeit, die das Netz zwar theoretisch bietet, wenn ich Netzzugang habe, ja, aber was nützt es, wenn ich Arachne nur hier aufrufen kann, aber nicht in Aleppo, wo es eigentlich gebraucht wird, um die Dinge zu schützen? Mhm. Also insofern muss man dann da auch über alternative oder parallele Wege sich nachdenken. Also hier ist es, also wenn es noch nicht ideal ist, gut, aber es gibt sozusagen also für uns jetzt als Archäologisches Institut auch noch andere Facetten, die man mitdenken muss.
Also klar, es ist Dimension of Everything, aber es gibt auch andere Mittel und Wege. Juna.
Ja, da gibt es ja auch Lösungen. Aber das stimmt. Also ich sage mal, ich beobachte die Diskussion ja leider jetzt schon ein paar Jahre. Also ich würde mal sagen, flächendeckend, ich tendiere eher so Richtung 10 Jahre. Mhm. Also es gibt dann immer so ein paar Häuser, die das halt machen, wo es auch selbstverständlich ist, wo meines Erachtens aber eben dann auch die entsprechenden Mitarbeiter sind, die das einfach dann anregen. Und lustigerweise meistens sind es auch ganz kleine Häuser, wo man gar nicht damit rechnet, was sehr schön ist. Aber so bei den sonstigen Schiffen außer dem DHM habe ich da oft meine Zweifel. Da muss noch viel passieren.
Also Juna hat jetzt schon für euch mitgeantwortet.
Ja, ein Stammgast.
Bei euch ist also das digitale Dimension of Everything, also 2015, oder denkst du, da gibt es hier und da auch noch Luft nach oben?
Ich denke, da wird es auch noch Luft nach oben gehen. Oh. Wir können ja jetzt die Entwicklung auch noch gar nicht absehen, was in 5 Jahren sein wird. Aber ich glaube auch, trotzdem müssen wir uns als Deutsches Historisches Museum natürlich auch immer auf unsere Kernaufgaben konzentrieren. Das ist nun mal eben auch, wie es so schön heißt, die Objekte sammeln, bewahren und eben auch ausstellen. Ja? Also wir wollen natürlich keine Ausstellung haben ohne Originalobjekte. Und alles, was an Digitalisierungsmöglichkeiten hinzukommt oder Augmented Reality oder VR oder was weiß ich, das können immer nur Zugaben sein. Also jede Ausstellung muss auch funktionieren ohne Multimedia-Guide. Es muss funktionieren ohne Apps oder Beacons. Also das muss erstmal auch mal funktionieren, und alles andere ist Zugabe.
Das Digitale als Dimension von allem? Ja, sagt Arnulf Skrieber vom DHM, wenn der Rest vernünftig dasteht. So gesagt und aufgenommen im digitalen Salon am 30. September im Grimm-Zentrum in Berlin-Mitte. Und weil der digitale Salon auf einer sehr breiten Klaviatur spielt, widmet sich die nächste Ausgabe nach der digitalen Zeitreise der pornografischen Online-Welt. Es wird also juicy am 28. Oktober bei unserer Aufzeichnung. Und wenn ihr wollt und könnt, kommt vorbei. Wir treffen uns dann abends im Kino Movimento in Berlin-Kreuzberg. Denn da wird dann gerade das Pornfilm-Festival zu Ende gegangen sein. Falls ihr körperlich nicht dabei sein könnt oder wollt, wir streamen die Diskussion auf hiig.de und ihr könnt reintwittern unter Hashtag Dicksaal. Katja Weber sagt für heute Tschüss, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.